wir spüren ja an allen Ecken, dass das Thema psychische Gesundheit auf jeden Fall nicht kleiner wird. Ja, als wir gestartet sind vor 14 Monaten, waren die Ausfallzeiten aufgrund psychischer Erkrankung noch nicht an Nummer 1. Jetzt sind sie da und das Thema wird nicht kleiner werden. Und wenn ich ja mit ein bisschen Eigenlob auch sprechen darf, ich glaube, wir waren noch mit bei den Pionieren, dieses Thema in den Unternehmen zu verankern.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wenn Menschen so krank sind, dass sie nicht mehr arbeiten können, ist immer noch meistens der Rücken schuld. Kurz danach kommen aber bereits psychische Erkrankungen. Hier haben sich die Diagnosen in den vergangenen Jahren vervielfacht. Mein heutiger Gast Benjamin Schwarz arbeitet daran, die Einstiegshürden auf dem Weg hin zur mentalen Gesundheit zu senken. Sein Startup Doktor hilft Menschen dabei, die richtigen Therapieformen, Ansprechpartner und Termine zu finden. Unternehmen bezahlen diese Dienstleistung dabei für ihre Mitarbeiter. Warum sie das tun, erzählt Benjamin Schwarz im Gespräch. Und er berichtet von einem Herzensprojekt. Mit Mental Help Ukraine will das Startup-Team auch geflüchteten Menschen helfen. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Benjamin Schwarz, Gründer und Geschäftsführer von Doktor mit einem Q in der Mitte statt einem K. So ist es. Genau. Herzlich willkommen, Benjamin.
Ich danke dir, lieber Manuel. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf die Runde. Ja. Vor allem, dass sie live stattfinden kann und nicht digital.
Das stimmt, genau.
Ja, ist immer deutlich besser.
Das stimmt wohl, ja. Lass uns starten. Alle meine Gäste frage ich am Anfang nach ihrem Lieblingsort in Köln.
Ja, mein Lieblingsort in Köln ist, glaube ich, eher ein fiktiver. Es gibt ihn nicht, wenn wir uns an den Kölner Tatort erinnern und die Pommes- und Würstchenbude zum Abschluss sehen. Wenn es ihn gäbe, dann wäre das wahrscheinlich mein Lieblingsort, weil es so viel Emotionen verkörpert, die ich mit der Stadt verbinde. Erreicht mich immer. Ja,
okay. Und auf der anderen Seite, gibt es einen Ort, wo du sagst, der hätte wirklich noch Verbesserungsbedarf in dieser Stadt? Vielleicht ein realer und kein fiktiver.
Ja. Ich glaube, das wären viele oder viele verstreute. Ich gehe immer durch die Fädel und denke an vielen einzelnen Häusern. Oh wow, guck mal, da ist noch irgendwas Altes übergeblieben. Und wie schön wäre es, wenn man das irgendwie zusammen sehen würde. Also, was mich freuen würde, das wäre, glaube ich, wirklich ein Verbesserungsvorschlag. Wäre irgendwie, dass man die einzelnen schönen kleinen Flecken irgendwie zusammen sehen könnte. Ja. Das würde mich tatsächlich freuen.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wir haben eine ganze Reihe an Themen, über die wir heute sprechen wollen. Ja. Ich versuche mal ganz gerne am Anfang einmal den Weg zu verstehen, wie auch mein Gast selbst da hingekommen ist. Und ich glaube, als ich bei dir im LinkedIn-Profil gestöbert hatte, das erste Job, den ich so richtig gefunden hatte, das war, ich glaube, im Marketing bei einem Metallbauunternehmen. Kann das sein?
So ähnlich, genau. Ich habe vor meinem Studium der Medienwissenschaft tatsächlich mal Industriekaufmann gelernt. Ja. Im Siegerland, nicht ganz in Köln, aber in Sichtweite zumindest. Und da tatsächlich in einem super Oldschool Metallunternehmen, was Öl- und Gaspipelines hergestellt.
Okay, ja, auch aktuelles Thema quasi.
In der Tat.
Im Moment. Wie funktioniert denn dann der Weg hin bis zu dem, wo du auch heute tätig bist und bis zu diesem ganzen Themenfeld auch des betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Gesundheit am Arbeitsplatz, über die wir noch viel sprechen werden?
Ja. Gefühlt weit weg, aber doch so nah, ehrlicherweise. Es war mir, glaube ich, da noch nicht ganz klar, dass da prägende Momente mit dabei waren. Ich habe dort eine kaufmännische Ausbildung gemacht, war also 18, 19, 20 und bin in einem Unternehmen tätig gewesen, was viele Mitarbeiter mittleren Alters, die seit 20 Jahren, 25 Jahren in diesem Unternehmen tätig waren, hatte. Und ohne es zu forcieren, bin ich irgendwie so zu dem geworden, der erzähl mir alles auf der Stirn stehen hatte. Ja, und dann habe ich mich auf einmal in Situationen wiedergefunden, wo mir Mitarbeiter mit Mitte 50 ihre privaten Sorgen erzählt haben, dem kleinen Azubi, dem Stift, der dann da saß und irgendwie zugehört hat, ja. Warum auch immer habe ich das scheinbar versprüht, dass man mir das erzählen kann. Ist ja auch schön, hat mich auch gefreut da und es war mir wichtig oder so, ne? Und dann habe ich nachher aber immer gedacht, also irgendwie ist ja schön, dass sie es erzählt haben und es tut ihnen in dem Moment vielleicht gut, aber so ganz zielführend ist es nicht, weil die Thematik lösen kann ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wen gibt es denn da, wo kann ich die Leute denn hin empfehlen, schicken, wie auch immer. Ja, und da ist mir damals noch keine Lösung eingefallen. Aber das war echt ein prägender Moment. Das kann doch nicht sein. Ja, irgendwie jetzt erzählen die mir das. Ja, ich, kaufmännischer Azubi, die mir erzählen, gibt es niemand anderen?
Ja.
Oder wie?
Ja. Ja,
und das ist tatsächlich so ein prägender Moment gewesen.
Und welche Stationen führten dich dann weiter in diese Welt hinein?
Ich habe vor der Ausbildung tatsächlich mal ein soziales Jahr gemacht bei einer Diakonie. Assistent des Pressesprechers, wenn du so willst. Und das hat dazu geführt, dass man zumindest mal wahrnimmt, innerhalb so einer Struktur sozialer Träger, was gibt es denn überhaupt? Ja? Da gibt es eine Pflegeberatung, eine Schuldnerberatung, eine psychologische Beratung und so. Damit bist du ja vorher nicht konfrontiert. Und da nimmst du es zumindest wahr, dass es das gibt und dass es Menschen gibt, die dort Belastungen, Sorgen, wie auch immer haben. Ne? Also das war auch zumindest schon mal so ein bisschen das Grundrauschen zu sehen, da gibt es was. Und nach der Ausbildung und den Momenten mit den älteren Damen und Herren, die mir was erzählt haben, habe ich tatsächlich Medienwissenschaft im Bachelor studiert, was jetzt nicht wirklich damit zu tun hat, wo ich am Ende gelandet bin, denn ne, jetzt machen wir was mit Psyche und Psychologie und so weiter. Aber es hat zumindest damit zu tun gehabt, dass ich viel Zeit hatte, mich auszuprobieren. Ne? Ja. Ich fand das Unternehmertum immer spannend, habe auch da schon mal hier und da was gegründet, was ausprobiert. War selbstständig, alleine und so weiter. Und das hat mich dann schon eben auch geprägt, dass klar war, ich will etwas selber machen, irgendwas schaffen.
Mhm. Aber da war es noch irgendwas tatsächlich.
Irgendwas, ja. Ich habe mal Skifahrten organisiert für Studenten, aber auch für Unternehmer. Mhm. Ja, wir sind dreimal im Jahr in die Alpen gefahren und haben da Networking-Events gemacht. Mhm. Also es war alles toll, hat viel Spaß gemacht, aber auf lange Sicht jetzt auch nicht unbedingt das, was man machen möchte. Mhm. Und dann hat es aber eine prägende Zeit danach gegeben. Ich war Mitarbeiter für einen Unternehmerverband, ja, wo so der typische konservative, traditionelle Familienunternehmer engagiert war, politische Arbeit gemacht. Und da kommst du den Unternehmern auch privat sehr nah. Und die haben mir immer erzählt, hey, ich bin Familienunternehmer aus Überzeugung, also die meisten. Hm. Das heißt, ich habe auch soziale Verantwortung für meine Leute. Und ich interessiere mich wirklich für die Arbeit. Ich habe meine 250, 300 Mann und ich kann mich nicht um jeden Einzelnen kümmern und ich weiß auch, dass ich das nicht professionell machen kann. Also, ja, Benjamin, wir brauchen irgendjemanden, der das professionell extern löst, aber auch wo es sinnvoll ist. Ja, ich will nicht die Psychologin einstellen, den dritten Betriebsarzt, den Schuldnerberater oder so, sondern wir müssen das ja irgendwie, wir müssen das sinnvoll lösen. Also war mir klar, hey, das scheint auch ein echter Case für den Unternehmer zu sein. Ja, wie kriege ich denn die privaten Belastungen, die psychischen Belastungen meiner Leute irgendwie eingefangen und sinnvoll kanalisiert und gelöst oder vielleicht präventiv sogar irgendwie angegangen? Ja, und aus dieser, du verstehst das jetzt, aus dieser Kombination zum einen zu sehen, was haben die Leute denn? Ja, wie geht's denen? Was brauchen die? Ja, und ist das System, was wir in Deutschland haben, ist das denn funktional oder nicht? Ja, wir sind doch Kapazitäten. Und auf der anderen Seite der Case Unternehmer, für den es ein echtes Problem ist, wenn die Leute ausfallen wegen psychischen Thematiken, wegen privater Probleme, wo der New Work intern so toll machen kann, wie er will. Ja, die Ergonomie pusht ohne Ende, aber die Pflegesituation der Mutter trotzdem eskaliert. Ja? Kannst halt nichts dran machen. Da muss also irgendwas geschehen. Und daraus ist resultiert, dass wir was bauen wollten und das ist Doktor geworden.
Wenn wir auf die Themenfelder erstmal gucken, das zweite Feld Gesundheit hast du angesprochen, sozusagen die Rückenschule oder auch den Gesundheitstag gibt es auch schon lange in vielen Unternehmen, in manchen noch so ein bisschen auch mit so einem vielleicht piefigen Image verhaftet so ein bisschen. Warum ist auch gerade das Thema Psyche, das Thema mentale Gesundheit, warum hat das so an Bedeutung gewonnen? Auf beiden Seiten, also auf Seiten der Unternehmer und auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Ganz simpel, und ich glaube, wir dürfen es ja auch ökonomisch machen hier. Mhm. Also wenn du dir die Ausfallstatistiken aller großen Krankenkassen anschaust, sind zum ersten Mal, und daran ist nicht allein Corona schuld, zum ersten Mal die psychischen Erkrankungen, Ausfallgrund Nummer 1. Mhm. Ja? Also es kostet dich verdammt viel Kohle als Unternehmer. Und ja, keine News, dass du auch, wenn die Leute ausfallen, keinen Ersatz bekommst. So. Also was hast du für Alternativen? Du musst irgendetwas dafür tun, den Mitarbeiter gänzlich gesund zu halten. Ja, und vielleicht Argumente zu finden, neue Leute zu bekommen. Hm. Und am Ende ist es, glaube ich, das ökonomische Argument, was so der Kern ist vom Ganzen. Ja, darf ja auch sein. Also ich als Unternehmer muss irgendetwas tun, damit die Leute gesund bleiben und ich mir die Kohle spare und überhaupt den Betrieb weiterführen kann. Hm. Und dann muss ich mich zwingend, ob ich will oder nicht, auch um die psychische Gesundheit kümmern.
Und ist die Belastung auch tatsächlich gestiegen? Also man kann ja auf der anderen Seite auch gucken, warum Warum ist das so ein Thema geworden? Also ist es ja noch dichter geworden, noch intensiver, oder was ist so deine oder eure Beobachtung dabei?
Das fällt mir schwer, eine allgemeingültige Aussage zu machen. Arbeitsverdichtung ist ein großes Thema, gerade was Führungskräfte angeht. Also wir merken das schon auch, dass viel Führungskräfte zu uns kommen, die inhaltlich wahnsinnig gefordert sind, ja, die Abteilung zu führen, zu lenken, inhaltlich und gleichermaßen aber eine extrem gestiegene, da in jedem Fall gestiegene Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern haben. Ja. Wie führe ich denn auf Distanz? Ich sehe die Leute nicht, weil sie im Homeoffice sind. Ja, ich habe Leute ongeboardet, ohne sie persönlich kennengelernt zu haben. Ja, all diese Themen, und trotzdem sind die Leute verunsichert durch eine Weltsituation, die eben so ist, wie sie ist gerade. Ja. Und ich als Führungskraft muss all das erfüllen. Also gestiegene Anforderungen an die Führungskraft sind definitiv da. Ja.
Und unser für den normalen Mitarbeiter, normalen Mitarbeiterin ist es eben dann auch nochmal der Druck oder die Verfügbarkeit oder das, was auch so ein bisschen nach unten durchgereicht wird wahrscheinlich. Ne?
Ja, das zum einen, und das, dann ist es natürlich auch die Kehrseite der Digitalisierung sicherlich. Ja, das auf jeden Fall. Es sind natürlich auch sind die privaten Umstände. Ja, Homeoffice hat auch die Kehrseite, das muss man auch sagen, wollen wir nicht drüber sprechen. Es ist diese Verfügbarkeit, ja, wir müssen damit umgehen, was Homeoffice ist, was Homeoffice ermöglicht, ja, das auf jeden Fall. Aber es ist, glaube ich, und das ist das, was wir am meisten merken, vorrangig die unsichere private Lage. Ja? Du musst dir vorstellen, Menschen kommen zu uns, die Thematik mit sich bringen, die seit 3, 4, 5, 10 Jahren da sind und die durch Corona eskaliert sind. Ja? Die werden so oder so eskaliert, oder sie waren auch schon da und sie waren auch schon immer ein Schmerz. Ja? Aber sie sind jetzt wirklich eskaliert. Ja, und das führt am Ende dazu, dass du da etwas machen musst, weil sonst verlierst du die Leute.
Das ist ja total nachvollziehbar bei den Gründen. Du hast gesagt, du hast diesen Impuls auch schon in der vorherigen Rolle mitbekommen und den Case gesehen, wie baut man denn das passende Unternehmen? Weil auch da gibt es ja gerade, wenn es ums Thema mentale Gesundheit geht, ganz viele Wege. Also wie seid ihr zu dem gekommen überhaupt, das, was jetzt Doktor ist?
Ja. Jetzt wird es ein bisschen polemisch. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Sehr gerne.
Aber ja. Mich hat es immer wahnsinnig genervt, dass ich würde auch das Thema BGM oder betriebliches Gesundheitsmanagement, das Wort nehme ich eigentlich nicht in den Mund, weil wir das nicht sind. Ne? Mhm. Es ist super negativ konnotiert und auch zu Recht.
Ja, wieso?
Weil mich nervt das Schamanentum rund um BGM. Ja? Wir entwickeln die App zum gemeinsamen Atmen und danach geht es allen gut. Ja? Wir machen die bewegte Mittagspause und deshalb ist die psychische Belastung gelöst oder was. Ja? Wir machen das Faszientraining und allen geht's gut. Das nervt mich kolossal, weil das für mich an den tatsächlichen Belastungen vorbeigeht. Ja, und deswegen distanziere ich mich davon immer. Für mich war klar, das habe ich aus den privaten Gesprächen gemerkt und auch aus der Vorarbeit zu Doktor, wir brauchen nicht viel. Wir brauchen nur den richtigen Zugang zur passenden Lösung. Denn augenscheinlich ist das Problem ja, dass zwar Kapazitäten in den wirklich einzelnen Fachberatungen und Fachbereichen medizinischen Leitung da sind, aber den Leuten fehlt der Weg dorthin. Ich weiß nicht, wen gibt es für mich? Ich weiß nicht, wie komme ich da hin? Ich habe immer 17.30 Uhr Feierabend, da erreiche ich keinen mehr. Also simple Organisation des Termins. Ja? Und auch einfach ein ganz, ganz großes Unwissen. Ist die Psychotherapie immer das, die rote Couch und ich lege mich dahin und muss heulen oder was? Ja? Was ist das denn, was zu mir passt? Wer bezahlt es? Passt mein Thema dahin? Darf ich das dort erzählen? Oder sagt mir jemand, der Junge, das hättest du aber noch alleine hinkriegen müssen? Mhm. Ja, knallt er mir die Tür vor der Nase zu quasi? Und das sind alles Thematiken, die eigentlich simpel zu lösen wären. Wenn du einen Guide hättest, der deine Situation vorsortiert, der dir wirklich zuhört, ja, der deine Situation auch versteht, also es muss ein Profi sein. Ja. Wir hören das ja häufig, naja, wir haben ja jemanden im Betriebsrat, da kann man ja hingehen.
Man kann sich ja melden, ja.
Ja. Aber macht das denn Sinn? Ja, wenn der das nicht selber alles schon erlebt hat, was soll er denn da tun? Ja? Der kann zuhören, aber dann endet es halt. Wir sind eben nicht die Telefonseelsorge, wo du dich auskotzen kannst, was ja auch wichtig ist. Ja? Du brauchst das Ventil, um das loszulassen. Aber was die Leute wertschätzen, ist, dass es mit dem ersten Kontakt losgeht. Ja? Dass es ein Weg ist. Da ebnet dir jemand einen sinnvollen Weg. Und das meine ich mit Schamanentum, der garantiert dir nicht, ey, nach dem ersten Gespräch bist du geheilt. Mhm. Ja, das eben nicht. Sondern der Weg wird anstrengend. Aber er ist sinnvoll und du merkst Schritt für Schritt, dass sich etwas löst. Und du bist eben nicht alleine dabei. Ja? Mhm. Und auch wenn du falsch abbiegst, komm zurück, dann gehen wir links rum. Ja. Ja, und das ist wichtig. Wir müssen nichts neu erfinden, sondern müssen den Zugang, den müssen wir sinnvoll gestalten, denn die Kapazitäten sind weitestgehend vorhanden. Ja? Wir müssen das, was da ist, einfach nur sinnvoll nutzen. Und jetzt könnte ich in die Stammtischparolen übergehen. Naja, wenn der Staat nicht dazu in der Lage ist, muss es halt ein Kölner Startup machen.
Okay. Ja? Aber die Rolle, die Rolle nimmt ihr an.
Sehr gerne, ja. Sehr gerne. Mhm. Ich habe mit Dr. Gassen, ja, also der ranghöchste Kassenarzt, diskutiert und er wird es mir nachsehen, es war ein gutes Gespräch, aber Hoffnung, dass es mehr Kassensitze für Psychotherapeuten gibt, hat er mir nicht gemacht.
Mhm. Okay. Ja. Und also das große Ziel, die Einstiegsbarrieren zu senken, warum ist denn dann sagen wir, der Arbeitsplatz oder ihr sozusagen als ein Angebot, was über den Arbeitgeber zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt, ist das denn die richtige Welt oder ist es nicht auch irgendwie mit Scham behaftet zu wissen, dass der Arbeitgeber letztendlich für die Möglichkeit zahlt, die mir hier eröffnet wird?
Wichtiger Punkt, absolut. War für uns ja auch spannend. Funktioniert das so? Also ich glaube, der Vorteil fürs Unternehmen ist einfach immens. Ja? Das Unternehmen hat einen extremen Pain mit den privaten Belastungssituationen. Einfach, weil das ein Bereich ist, wo du keinen Zugriff drauf hast. Ja? Da kannst du sagen, als Führungskraft, als Chef, als Personaler, ja, ich hänge hier die Tür aus, die Leute sollen zu mir kommen, sollen mir das erzählen und ich helfe dann. Aber es kommt keiner. Ja? Sind wir ehrlich, es kommt niemand. Ja? Oder die zwei, die im Jahr kommen, dann höre ich dazu als Personalreferentin, ich habe mal irgendwie 2 Semester Wirtschaftspsychologie studiert, aber was mache ich damit sinnvoll? Ist ja nicht zielführend. Aber der Pain ist immens, weil das ein Bereich ist, wo ich sonst keinen Zugriff drauf habe. Ja, ich hatte das gerade schon mal gesagt, da kannst du intern bereitstellen, was du möchtest. Ja, kann die Arbeitsbedingungen anpassen, wie ich möchte, trotzdem fällt die Person aus. Und das nervt kolossal. Ja, und du musst halt auch sehen, wo hinein werden denn die Belastungen gespült? In den Privatraum? Ja, aber daher kommen sie halt auch. Mhm. Ja? Also sie werden ja in den Arbeitsbereich gespült und da muss irgendwie mit umgegangen werden. Mhm. Und dann ist aber wichtig, und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, es muss eine ganz klare Trennung von Arbeitgeber und externem, ja, bewusst anonymem Angebot geschaffen sein. Ne? Das war uns auch klar. Es muss anonym nutzbar sein, dass die Schwelle, sich zu öffnen, so niedrig wie möglich ist.
Mhm. Und wie sieht das dann ganz konkret aus, wenn ich eben jetzt Mitarbeiterin bin in einem Unternehmen, das euch mir zur Verfügung stellt in irgendeiner Art und Weise? Was kann ich machen? Wie helft ihr mir weiter?
Ja, ganz simpel. Es gibt doch nur eine Variante. Entweder du buchst Doktor oder nicht. Mhm. Ja, es gibt einen Service und das war's. Das heißt, das Unternehmen sagt, wir finden das wichtig, wir möchten unseren Mitarbeitern das zur Verfügung stellen. Ja, und ab Tag X sind wir im Unternehmen präsent im Sinne von, jeder Mitarbeiter kennt die Zugänge zu uns. Ja, es gibt eine Mailadresse, es gibt einen anonymen Chat, es gibt die Telefonnummer, ja, es gibt ein Portal, auf dem ich mich beschäftigen kann und informieren kann. Es sind eben diese einfachen Zugänge zu uns, die anonym und extern genutzt werden können. Ja. Und das Unternehmen ist ab diesem Zeitpunkt eigentlich raus, denn wir übernehmen auch das gesamte Onboarding, was ja ganz wichtig ist. Das Unternehmen darf ja sagen, hey, wir zahlen das für euch, weil uns klar ist, wir können das nicht alleine lösen intern. Ja? Aber die Themen sind da und ihr seid uns wichtig. Und deswegen haben wir das euch bereitgestellt, aber hier ist der Schnitt, ab da übernimmt Doktor.
Mhm. Okay, also auch dieser Schritt, weil das wäre ja nochmal der andere Punkt, wir hatten über ein bisschen die Zurückhaltung bei dem Thema gesprochen, auch wenn sich da vielleicht ein bisschen was getan hat in den letzten Jahren. Nur weil es da ist, nur weil es im Intranet steht, rufe ich da ja trotzdem nicht an. Ja. Also da, wie stellt ihr euch vor, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Du musst wirklich alle Kanäle bedienen, damit es sinnvoll gelingt. Ne? Und du musst es auch regelmäßig tun. Ja, es wäre super, super blöd, wenn das Unternehmen uns bucht und nach 6 Monaten sagt, naja, wie viele Leute haben denn angerufen? Ja, in den ersten 2 Monaten waren es viele und danach hat keiner mehr angerufen. Mhm. Wäre super blöd, ich kündige das, weil es nutzt keiner. Quatsch. Das ist nicht unser Anspruch, sondern wir müssen alle sinnvolle Kanäle bedienen, damit wir immer wieder im Kopf sind. Das heißt, das Unternehmen entscheidet sich vor Tag X, vor Start. Was möchte ich denn haben? Möchte ich die Vor-Ort-Präsentation? Ja, wenn es ein größeres Unternehmen ist, macht das ja auch Sinn. Mhm. Ja, möchte ich die digitale Präsentation? Wir haben jeden zweiten Mittwoch eine Onboarding-Veranstaltung, wo jeder Mitarbeiter eines Kundenunternehmens teilnehmen kann, kann immer wieder eine Frage stellen. Wir produzieren eigene Podcast-Folgen, das, was wir jetzt gerade tun, mit dem Kundenunternehmen, wo der Chef auch erzählen kann, warum er das tut und wo der Mitarbeiter dem Chef doch ein Stück näher kommt, als er sonst war. Und das, das hämmert sich schon ein in der Seele des Arbeitnehmers. Aber du musst auch ganz simpel, du musst das Plakat aufhängen. Ja, du musst den Flyer mit der Abrechnung mitschicken, ganz oldschool. Ja? Du musst das Erklärvideo, was wir produziert haben, musst du immer wieder nach vorne schieben und mitgeben. Wir haben auch ganz simpel einen Newsletter, der alle 3 Monate an die Mitarbeiter rausgeht, wo Use Cases gezeigt werden. Ja, wir haben auch, und das ist auch ein wichtiger Weg, einmal im Quartal ein Feedback-Gespräch mit den Hauptansprechpartnern des Unternehmens. Das ist eben nicht nur der Chef, sondern das ist so ein Arbeitskreis Gesundheit typischerweise, ne, wo wir erzählen, was erleben wir denn da? Denn anonymisiert können wir die Nutzung ohne Probleme eigentlich ganz gut darstellen. Ne? Da sagen wir nicht, na, da hat jetzt einer angerufen wegen einem Alkoholsuchtproblem, das natürlich nicht. Aber es ist ja wichtig aufzuzeigen, naja, wie hat sich denn eine Nutzung im Laufe eines Jahres verändert. Wir haben ja ein Abbild der Belastungslage, was du niemals selber bekommen könntest. Ja? Mit der besten Mitarbeiterbefragung kriegst du das nicht raus. Ja? Aber wir können es eben darstellen und der Arbeitgeber spürt ja sogar frühzeitig, ist da irgendwie eine Missstimmung, ja? Muss ich was tun, was mir nicht aufgefallen ist bisher. Und das ist super wichtig.
Und das nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wahr? Also manchmal ist es ja noch tatsächlich die Hürde, glaube ich, bei vielen Menschen verankert, dass man sich mit sowas, psychischen Beeinträchtigungen, mentalen Belastungen, eben keine Hilfe sucht. Also was für Fälle letztendlich kommen auch bei euch an? Wann greifen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Hörer?
Ja. Spannend, sehr spannend, weil am Start sehr unterschiedlich. Also wir haben das konservative Gleisbauunternehmen aus dem Kölner Umland. Ja, männlich geprägt, hoher Altersdurchschnitt, viele Menschen, die 2 Wochen, 3 Wochen auf der Montage sind, eben von der Familie weg, also ne, spezielles Klientel. Da hat es erstmal gedauert, bis es sich durchgesetzt hat. Ja, da hat auch mal einer angerufen mit einer simplen medizinischen Anfrage, was für uns auch okay ist. Es ist nicht der Kern, es geht um die psychische Belastung, aber unter Umständen gehört da was Medizinisches. Ja, der simple Arzttermin auch dazu, ist auch okay. Und dann setzt es sich langsam durch. Es gibt aber auch das typische Kölner Digitalunternehmen, 200 Mann, junger Altersdurchschnitt, junger Chef, der das schon immer kommuniziert hat. Und da ist es so, wenn wir den roten Knopf von der Online-Präsentation beenden, ist der erste Anruf da, tatsächlich. Und das schwappt da rein, weil bei den Leuten sich wirklich was aufgestaut hat. Die haben sich alle irgendwie mit der psychologischen Beratung, mit der Psychotherapie beschäftigt, ja, da ist irgendwas, aber sie haben das Ventil noch nicht gefunden. Und da ist auf einmal das Ventil und dann fließt es ab. Ne? Heißt in Zahlen ausgedrückt, 100 Mitarbeiter landen wir am Ende im Schnitt bei so 8 bis 12 Kontakten im Monat.
Das ist aber eine ganze Menge tatsächlich. Ne?
Das ist wirklich viel. Ne? Das müssen nicht 8 bis 12 Personen sein, das kann die Person sein, die mehrfach anruft, klar, oder sich mehrfach meldet, aber das sind im Grunde 10% pro Monat. Und das ist wirklich viel. Er zeigt den Bedarf einfach.
Ja, absolut. Ne? Ja. Ja. Wie sieht es auf eurer Seite des Unternehmens aus? Also wer sitzt da und was machen die und was können die auch machen tatsächlich in diesen Fällen?
Ja. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das, glaube ich, der wichtigste Punkt an dem System ist. Was nichts bringen würde, wäre, wenn ich lauter BWL-Studenten eingestellt hätte, die irgendwelche Listen vor sich liegen hätten und gucken dann, wen gibt es denn da? Was wirklich Sinn macht und was der Kern unserer Leistung ist, dass wir Menschen haben. Wir haben digitale Zugänge, aber dahinter steckt der Mensch und wir müssen den menschlichen Kontakt ermöglichen. Und die Menschen, die die Gespräche führen, sind Menschen mit viel Lebenserfahrung, mit teilweise psychologischem, psychotherapeutischem Hintergrund, nicht zwingend, ne? Weil wichtig ist eigentlich eher die Fälle, die dort zu uns kommen, die muss ich kennen. Also ich brauche Fallerfahrung. Wir haben zum Beispiel eine ältere Mitarbeiterin, Stefanie, Mitte, Ende 50, 30 Jahre lang leitende OP-Schwester und hat so dieses typische Entlassmanagement gemacht. Und sie hat von ihrem damaligen Arbeitgeber, dem Krankenhaus, immer gesagt, ne, Stefanie, du machst hier Job, nur den einen Job, jetzt nicht rechts und links gucken, wie geht's der Familie damit, hat er zu Hause alles, hat er mit der Krankenkasse gesprochen und so weiter. Nee, du machst deinen einen Job hier. Und sie hat das immer gerne und aus Überzeugung machen. Sie hat einen extrem hohen Wissensstand. Ja, und hat das aber nie ausleben dürfen. Bei uns blüht sie auf, weil sie genau das da ja machen kann. Mhm. Und dann geht es wirklich darum, sehr präzise und in kurzer Zeit die Situation zu analysieren. Ja, und ganz klar zu strukturieren. Was machen wir jetzt? Was ist das Erste? Was solltest du nicht tun? Ja, in welches Fettnäpfchen darfst du jetzt nicht treten? Wo beantragst du welche Unterstützung? Ja, und jetzt geht's los. Und das ist total toll. Und das ist, kommt wieder die Verbindung zu Köln. Ja, Stefanie, kölscher Akzent. Ja, starke Kölner Frau. Die tut den Leuten immens gut. Ja, weil du merkst so, Junge, sprich dich aus. Ja, wir sortieren dir das und dann geht es los. Ja, und das ist genial. Das tut den Leuten gut, dass es da anfängt, eine Lösung zu bieten. Ne? Die Leute haben das Ventil, die lassen alles los, aber es muss dann weitergehen. Und das kann man mit ihr zum Beispiel wahnsinnig gut machen. Ja.
Und wie weit geht es letztendlich? Weil du hast angesprochen, dass es das Wissen vielleicht über die Wege gar nicht da ist. Aber es ist ja dann eben, glaube ich, auch sehr vielfältig, ob wir über Therapien reden oder ob wir über weitere digitale Angebote oder andere Verbesserungen reden. Was sind die Wege, die folgen und wie weit geht ihr diesen Weg auch mit?
Also die Anfragelagen sind ja tatsächlich sehr unterschiedlich. Mal ist es sehr konkret. Es gibt einen Mitarbeiter, der hat sich vor dem Start von Doktor schon mit dem Thema Psychotherapie beschäftigt, weil ihm klar war, er braucht tatsächlich Therapie. Es gab auch eine Diagnose zum Beispiel, aber dann ist es geendet. Das heißt, eine Person, die weiß, die braucht das, aber sie weiß nicht, welche Therapieform passt da. Ne? Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch, was weiß ich. Ja? Digital vor Ort, Gruppentherapie, was weiß ich. Ja, typische Ausgangslage, ja, weil auch super, es ist kein Wissen vorhanden in der Gesellschaft, muss man auch sagen. Ja. Das heißt, ne, Stefanie würde dieses Erstgespräch entgegennehmen, es käme klar raus, okay, diese Person weiß eigentlich schon, worum es geht. Dann würden wir vielleicht am gleichen Tage noch ein Zweitgespräch mit einer Kollegin organisieren, die tatsächlich Psychotherapeutin ist, ja, um eben dieses Thema zu beleuchten. Welche Therapieformen gibt es? Was kannst du erwarten? Was zahlt die Krankenkasse? Was nicht? Wo bist du? Ja, zum Beispiel eben auch. Ist dir wichtig, dass du mit einer Frau oder mit einem Mann sprichst? Ja? Bist du mobil? Ja oder nein? Ja, auch ein simples Ding. Was kannst du? Ja, um am Ende rauszufinden, okay, wir haben deine Lage aufgefangen. Es geht hier zwar um Organisation, aber vor allem auch ein bisschen zu entemotionalisieren. Mhm. Ja? Also ich habe das Gefühl, ich habe die Lage sortiert. Sie ist wo aufgegangen, wo es sinnvoll ist. Ja? Und jetzt kommt die Lösung. Mhm. Und dann kann es darin enden, dass wir ein Erstgespräch bei einer passenden Psychotherapie in 14 Tagen organisieren, was gut ist.
Das wäre,
aber trotzdem sind 14 Tage in manchen Lagen eine lange Zeit. Mhm. Muss man auch sagen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es dann, die Zeit zu überbrücken, sinnvoll. Das kann mit einem eigenen Gespräch und mit einem Gespräch mit unseren Leuten passieren. Das kann aber auch zum Beispiel, wir haben wunderbare digitale Formate von sozialen Trägern, die wir vermitteln können, wo auch ein Psychologe sitzt. Ne? Da kannst du morgen, den Termin kannst du morgen machen. Ja. Und du bist wunderbar überbrückt, weiß aber auch kein Mensch. Mhm. Ja? Also auch sowas kann es zum Beispiel auch sein.
Das heißt, sozusagen auf eurer Seite ist auch noch ganz viel, fließt ganz viel Arbeit da rein, dieses Wissen aufzubereiten und zu finden oder diese Zugänge zu suchen? Oder was ist sozusagen die Arbeit, die jenseits der Gespräche oder des Austauschs stattfindet?
Das ist ja so das Herz von Doktor. Ne? Wir haben eine Plattform, ohne die wir nicht funktionieren könnten. Diese Arbeit kannst du nicht händisch machen, sondern die muss im Hintergrund maximal digitalisiert und automatisiert funktionieren. Das heißt, wir haben vor Gründung damit begonnen, die Plattform zu füllen mit wirklich allen sinnvollen Anbietern, ja? Auch qualitätsoptimiert. Ja? Wir mussten schauen, sind die zertifiziert nach irgendetwas? Ja? Gibt es sinnvolle Bewertungskriterien, die wir unterlegen können? Also nicht die Google-Bewertung, sondern sinnvolle Bewertungskriterien, die wir hinterlegen können. Alles dafür, dass im Idealfall, wenn die Anfrage reinkommt, wir in der Plattform verschiedene Tags hinterlegen können und wir eine vorsortierte, ideale Ergebnisliste haben im Postleitzahlgebiet XY, ja, haben wir 5 Top-Kandidaten, wo wir schon wissen, wir sind quasi angeflanscht an deren Buchungsplattform. Wir wissen, da ist in 10 Tagen was frei.
Okay.
Die Person ist entsprechend gut bewertet, auch durch unsere Erfahrungen. Ja, wir haben vielleicht vorher jemanden dorthin vermittelt, der hat uns gesagt, ist super, ja, ist für uns ja ein wichtiges Kriterium. Genau, und dann wissen wir eben, an wen können wir relativ schnell mit ein paar Knopfdrücken vermitteln, weil sonst würde es nicht, es würde nicht funktionieren. Ja. Ne? Das ist natürlich viel Aufbauarbeit am Anfang gewesen, aber jetzt profitieren wir maximal von dieser Automatisierung. Ja.
Finden diese Kontaktaufnahmen eigentlich tatsächlich während der Arbeitszeit statt oder ist das eher so ein Abends- oder Wochenendding?
Anders als man es erwartet. Wir wissen ja nicht, ob es die Arbeitszeit ist.
Okay, ja. Hm.
Ne? Ist ja die Frage, kann man jetzt vermuten. Mhm. Aber ich würde sagen, doch tendenziell mehr während der Arbeitszeit. Mhm. Was wir merken, einen Peak so rund um die Mittagszeit. Mhm. Ja, das kann in einem Schichtbetrieb dann auch sein, dass das der...
Okay, vorher oder nachher ist so quasi. So, ne?
Ja. Das weißt du nicht, aber es zeigt sich schon, dass das während der Arbeitszeit vielleicht auch durch Homeoffice ganz gut geht. Dass du das am Arbeitsplatz, während der Kollege daneben sitzt, machst eher nicht. Mhm. Ne? Aber wir spüren zum Beispiel, es sind morgens Menschen, die den Chat öffnen und auf dem Weg zur Arbeit sind in der Bahn. Mhm. Ja, und mal eben was runtertippen, ruft mich doch mal 12.15 Uhr zurück. Es geht um ABC. Ich habe hier schon was, beschäftigt euch doch schon mal damit und dann können wir um 12.15 Uhr drüber sprechen.
Mhm. Okay. Ja. Jetzt seid ihr, glaube ich, mit dem so richtig am Markt ein gutes Jahr, ne? Oder wie lange seid ihr jetzt mit Dr.
Ja, 14 unterwegs? Monate. Hm? Genau, ja. Gutes Jahr.
Wie geht's euch selbst?
Muss gut überlegen, was ich sage. aber zur Ehrlichkeit gehört, dass das schon ein Unternehmen aufzubauen, wir sind jetzt 12 Leute innerhalb von 14 Monaten, auch einfach, weil wir das die richtige Idee zur richtigen Zeit hatten, ja, muss man auch sagen. Also Corona hat uns ja in Anführungszeichen gut getan, weil es viele Unternehmen maximal sensibilisiert hat für das Thema und sie einfach gezwungen sind, was zu tun. So hatten wir also ein echtes Wachstum. Und das schlaucht mich als alleinigen Geschäftsführer natürlich immens. Das muss man schon sagen, man muss Strukturen nachziehen, man muss strategische Entscheidungen treffen, Partner gewinnen. Das ist schon heftig und ich bin, glaube ich, jetzt so an dem Punkt, wo, also wir sind jetzt etabliert, ja, das kann man sagen, und jetzt beginnt es nochmal aufs Neue Spaß zu machen, weil du jetzt, das ist kein Überlebenskampf mehr, sondern du bist etabliert, du hast gute Leute. Es war auch die Frage, kriegen wir gute Leute? Ja? Wir funktionieren nur mit guten Menschen und das ist, da wäre ich fast emotional, weil das für uns so toll ist. Wir gewinnen extrem viel gute Leute, die enttäuscht sind durch die Strukturen des Gesundheitssystems. Wie Stefan gerade, ja? Oder wir haben eine Mitarbeiterin, die hat in der Pflege gearbeitet, kann das körperlich nicht mehr, ist aber eine, also war Pflegedienstleitung, ja? Also absolut erfahrene, hochwissende Person, die den Job nicht mehr machen kann, weil sie körperlich nicht dazu in der Lage ist. Ja? Und sie hat das geliebt.
Mhm. Also viele tatsächlich, die so einen Hintergrund in der Kerngesundheitsbranche haben, genau. Aber die irgendwas daraus getrieben hat auch.
Oder das ganz große Thema Psychotherapie, das ist ja ein immenses, ja? Überall, du hörst, es sind keine Kapazitäten verfügbar, was auch teilweise stimmt, was aber nicht daran liegt, dass es keine Therapeuten gibt, sondern keine Kassensitze, ja, muss man auch wissen. Und es gibt sogenannte Ausbildungsambulanzen, wo der Psychotherapeut quasi seine finale Ausbildung erfährt. Und das sind Menschen, die seit 6, 7, 8, 9 Jahren bereits psychologische Ausbildung oder ein psychologisches Studium hinter sich haben. Das sind top ausgebildete Leute, die aber in dieser Ausbildungszeit noch nicht so richtig therapieren können. Und was machen die während der Zeit? Die müssen irgendeinen Nebenjob annehmen und würden im blödesten Fall kellnern. Mhm. Ja? Aber das sind geniale Leute für uns, weil sie bei uns Cases sammeln können. Genau das, was sie tun wollen. Sie haben aber sonst keine Anknüpfungspunkte für wirkliche Therapiearbeit, weil sie es noch nicht dürfen. Mhm. Ja? Aber bei uns können sie genau das tun. Und sie sind super erfahren, sind super ambitioniert. Ja? Genial. Also es ist wirklich toll. Wir können wachsen, weil wir gute Leute bekommen. Das macht wahnsinnig Spaß.
Das wäre die sozusagen Start-up-typische Frage. Also wenn du sagst, das hängt so natürlich auch an dem Personal, was dann Mails beantwortet, Anrufe beantwortet oder im Chat bereitsteht. Da klappt Skalieren, klappt trotzdem?
Also es klappt nur, weil die Plattform so funktioniert, sonst wäre es nicht möglich tatsächlich. Ja. Sonst, also ja, jede typische Skalierungsfrage würde da irgendwie ins Negative laufen. Ne? Es gelingt, weil uns die Leute eher die Bude einrennen. Wir kriegen wirklich viel Bewerbungen für diese Vermittlungsstellen. Mhm. Ja, das ist wirklich toll, weil wir da augenscheinlich eine Nische füllen, die vorher nicht gefüllt war. Ja. Was spannend ist, da muss ich glaube ich noch ergänzen. Die Leute kriegen wir, und das war wichtig, dass wir die Leistung erbringen können, aber wir müssen ja auch die Termine bekommen. Ne? Das ist ja auch ein großes Thema. Wir sind so ein bisschen die Psychotherapie, wenn es jetzt tatsächlich dahin gehen sollte, wir nennen das jetzt die ganze Zeit, will nicht damit sagen, dass jeder in der Psychotherapie landet, weil das muss nicht immer sein. Und es ist leider das Einzige, was die Menschen kennen. Mhm. Ja? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir aufklären, nicht jeder landet da, sondern es gibt tolle andere Sachen. Aber wir sind so ein bisschen die Psychotherapie revolutionieren. Denn was sagen uns die Psychotherapeuten? Die ärgern sich total, dass sie eigentlich im Korsett sind und die Schmerztablette für die psychologische Belastung sind. Ja? Da sitzt die Person und du therapierst die Symptome. Aber der erzählt dir von seiner privaten Lage, die er seit 3, 4, 5, 6 Jahren hat, die halt soziale Belastungen sind, aber nicht die Symptome, die du da gerade behandelst. Und du hast aber keine Zeit, keinen Raum und kein Wissen, die anzupacken. Du weißt also, ich bin wirklich nur die Schmerztablette und in 6 Monaten sitzt er wieder hier, weil den Kern kann ich nicht anpacken. Ich müsste also dafür sorgen, dass dieser Patient, der vor mir sitzt, jetzt in irgendwelche zusätzlichen Beratungen kommt und der Therapeut sagt, genial, was für eine Sicherheit gibt mir das, dass ich den Patienten wieder an euch zurückgeben kann.
Okay, also zum einen so fast eine Art Vorqualifizierung so ein bisschen und zum anderen eine Übergabe wieder zurück in diese Betreuung.
Ja, also wir sind wirklich, also die Therapeuten sind unsere Fans. Ja? Okay. Und das ist unser großes Glück, weil sie sagen, ey, der Fall kommt vorsortiert durch euch zu uns. Wir wissen also, dass er technisch von der Therapieform, von was weiß ich, zu uns passt. Wir haben sogar eine Art anonymisierten Lagebericht, den der Klient mitbringen kann. Ja, also kann sein, du ersparst dir da das Erstgespräch vielleicht sogar, die approbatorische Sitzung, wie auch immer. Also du hast auch wirklich einen organisatorischen Vorteil davon und du hast die Sicherheit, hey, ich kann den weitergeben an eine sinnvolle soziale Fachberatung, damit er nicht wieder hier sitzt, sondern dass wir die Thematik wirklich ganzheitlich betrachten und lösen. Mhm. Und das ist eine tolle Sache, weil eigentlich nicht der Therapeut will therapieren, damit dem Patienten geholfen ist und damit kann er es machen. Mhm.
Jetzt klingt das in einer ganzen Batzen an Aufgaben. Du hast gerade auch schon davon gesprochen, dass es jetzt nicht nur unbedingt einfache 12, 14 Monate waren. Jetzt bin ich auch noch auf euch aufmerksam geworden, weil ihr trotzdem oder darüber hinaus zu dieser täglichen Arbeit auch euch in den letzten Wochen nochmal einem neuen Projekt quasi angenommen habt, einem weiteren Mental Help for Ukraine, mentale Hilfe für die Ukraine. Wie kam es dazu?
Ja, ich muss kurz atmen, weil auch emotionale Geschichte. Ja. Einer unserer Mitgesellschafter und Kumpel, Markus Diekmann, hat die Plattform Job Aid Ukraine ins Leben gerufen, wo es um die Jobvermittlung von ukrainischen Geflüchteten ging. Und wir sprachen allgemein darüber, was können wir noch mehr tun. Und er sagt, ihr habt doch die Plattform, kriegen wir es nicht irgendwie hin, dass wir auch psychologische Erstversorgung für die Geflüchteten organisieren können. Und parallel hatte ich zu der Zeit, haben wir auch immer noch, eine Praktikantin Emily, die mir von einer Gastfamilie erzählte, beziehungsweise von einer Gastperson erzählte, die sie seit 15 Jahren kennt, Julia, Ukrainerin, die über eine Organisation Jahr für Jahr im Sommer zu ihnen nach Tübingen kam. Mhm. Ja, als Kind quasi, als Schulkind mit in die Schule gegangen ist, den Sommer in Deutschland verbracht hat. Es kommt aus einer kinderreichen Familie und da gab es eine Organisation, die etwas ermöglicht hat. Und Emily berichtete, dass Julia jetzt wieder da ist, aber eben nicht freiwillig, sondern geflüchtet. Und sie als Familie Julia aufgenommen hatten. Und Julia ist passenderweise 20 und ist Übersetzerin für Deutsch und Englisch. Und hat eben jetzt ihre eigene Fluchtgeschichte erlebt. Und dann war klar, hey, daraus müssen wir irgendwas machen. Mhm. Und wir haben uns mit Julia zusammengesetzt. Kannst du dir vorstellen, dass du hier eine bedeutende Rolle übernimmst und wir quasi das, was Doktor sonst tut, ja, eben einen Zugang zur passenden psychologischen Hilfe zu sein, dass wir das für geflüchtete UkrainerInnen organisieren. Aber wir brauchen dich, weil wir brauchen jemanden, der die Sprache spricht, der weiß, was Flucht bedeutet, weil du es selber gemacht hast. Mhm. Und wir konnten sie in 5 Minuten überzeugen. Und das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, denn ich hab in ihr fast Zelensky sprechen gehört. Sie ist 20 und sie ist wahnsinnig eloquent, sie ist stark, sie ist mutig. Wir haben in der letzten Zeit ja auch tolle Redaktionsgespräche geführt mit Medien, die sich für das Projekt interessiert haben. Und sie hat die wirklich vom Tisch geblasen mit ihrer Kraft. Und das ist wirklich erstaunlich. Und deswegen ist es toll, dass wir sie dafür gewinnen konnten. Das heißt, im Umkehrschluss, Mental Health for Ukraine ist am Ende das, was Doktor auch tut, eben Menschen in einen Vorraum zu bringen, wo ich nicht überlegen muss, was habe ich denn, was brauche ich denn, sondern ich kann erzählen und erfahre aber mehr als Seelsorge. Ja? Mhm. Ich habe die Möglichkeit, in eine psychologische Erstversorgung zu kommen. Und da sind wir jetzt, gehen jetzt in die dritte Woche. Und es war für uns erstmal spannend, kriegen wir denn genug psychologisch geschultes Personal, was ukrainisch oder russisch spricht, was kostenfrei ja, ein Erstangebot ermöglicht, egal ob digital oder vor Ort. Weil wir nicht starten wollten, bevor wir nicht sicher sein können, dass wir was leisten können. Ne? Hoffnung wecken und dann nicht befriedigen können, das wäre nichts.
Wie habt ihr die gefunden?
Handarbeit, tatsächlich Handarbeit. Wir sind über Psychotherapeutenverbände, über Magazine gegangen. Wir sind über die Uniklinik in Verteiler gekommen. Wir haben die mediale Kampagne natürlich genutzt und haben aufgerufen. LinkedIn hat extrem gut funktioniert tatsächlich. Ja. Und mittlerweile haben wir, ich weiß es jetzt nicht tagesaktuell, aber es sind irgendwie 25 Personen, auf die wir, an die wir vermitteln können. Und das ist viel mehr, als wir das gedacht haben. Und die sind sehr unterschiedlich. Ne? Das sind tatsächlich Psychotherapeuten. Ja? Also teilweise wirklich ukrainische Geflüchtete, die seit 20 Jahren in Deutschland sind zum Beispiel. Das sind aber auch, sag mal, systemische Berater. Es hat sich ein Gründer gemeldet aus Hamburg, der selber ein Digitalunternehmen gegründet hat, der aber eine systemische und psychologische Grundausbildung hat. Und der sagt, hey, aber für ein Erstgespräch macht das schon Sinn. Dann haben wir lange überlegt, finden wir das jetzt gut oder nicht. Wir müssen das schon auch qualitativ sinnvoll machen. Und wir haben ihn mit aufgenommen. Und diese Themen oder diese Personen, die zumindest erstmal sprechen wollen, ja, die Situation sortieren lassen, mit jemandem sprechen wollen, der sie versteht, macht das total Sinn. Ja? Und es gelingt uns tatsächlich gut, wenngleich ich sagen muss, es hat gedauert, bis die ersten Fälle zu uns kamen.
Das wäre noch die nächste Frage gewesen. Ja. Also auch da ja wieder eine Plattformfrage letztendlich. Ne? Dann hattet ihr euch viel Mühe gegeben, sozusagen die Coaches sozusagen auf der einen Seite zu bekommen oder die weitervermitteln, die helfen können. Wie erreicht ihr mit diesem Projekt auch die Geflüchteten, die ja jetzt auch in diesen Wochen tatsächlich in größerer Zahl ankommen und die ja vielleicht auch nicht das als erste Sorge oder als erste Idee haben, nach so einem Angebot zu suchen.
Ja, absolut. Und man geht ja mit so einem großen Engagement rein und haben wir in den ersten Momenten auch erlebt, dass du am Ziel vorbei marschierst. Ja, und dass man so mit der deutschen Einstellung und den Erfahrungen, die wir hier gesellschaftlich gemacht haben, rangehen. Dass das nicht sinnvoll ist, haben wir dann auch schnell gemerkt. Wir haben zum Beispiel relativ früh den Kontakt zum Blau-Gelben Kreuz, der zentralen Hilfsorganisation hier in Deutschland, Kontakt aufgenommen und um Rat gefragt.
Ja, auch sehr stark in Köln vertreten, glaube ich. Ne?
Genau, absolut. Ja. Absolut, ja. Wir haben den Hauptsitz hier in Köln. Es gibt eine, die ukrainisch-orthodoxe Kirche in Deutschland hat auch einen Sitz in Köln zum Beispiel. Haben auch mit denen gesprochen. Anderen Hilfsorganisationen, was haltet ihr für sinnvoll? Wie erreichen wir die Personen? Und tatsächlich ist es auch der Punkt, was Julia selbst erlebt hat. UkrainerInnen sind viel, viel digital affiner, als es Deutsche sind oder als wir das vermutet hätten. Ja, wir haben gedacht, naja, wir bieten ein digitales Erstgespräch mit Julia an. Na, dann unterhalten sie sich 15 Minuten. Wir wissen danach, wo lebt die Person, was braucht sie gerade, ist der Rest geklärt und geht es wirklich nur um psychologische Erstversorgung? Oder, ja, also das wird ja wohl reichen. Ist überhaupt nicht so. Wir sind auf Telegram gestoßen, was der etablierte digitale Kanal in der Ukraine ist. Ja, in Deutschland darfst du über Telegram nicht sprechen, ja, weil es natürlich wahnsinnig negativ gefärbt ist durch Querdenker und Co. Aber da ist es der etablierte Kanal und die UkrainerInnen sind es gewohnt, auch aus dem ukrainischen Gesundheitssystem medizinische Termine über Telegram auszumachen mit ihrem Arzt. Ja, sie schicken sich die elektronische Patientenakte per Telegram zu. Ja, sie haben permanent ihre Röntgenbilder auf dem Handy. Ja, die sind viel, viel digitalisierter, als wir das denken. Und so konnten wir echt davon lernen und mussten uns darauf einstellen. Also so erreichen wir die Leute eben auch. Ja.
Und wie viel passiert da jetzt?
Also wir haben, ich darf ein bisschen Werbung machen, weil es tatsächlich einfach wahnsinnig gut geklappt hat. Wir haben Streuer gewinnen können.
Mhm. Noch ein Kölner Unternehmen?
Noch ein Kölner Unternehmen, wir mussten zwar ein paar Gespräche führen, aber dann waren die Türen extrem weit offen, dass schnell geholfen werden konnte, um wirklich an den neuralgischen, auch Verkehrspunkten wie Bahnhöfen, wo Streuer ja einfach mit den Screens sehr präsent ist, da zu werben und die Leute, die vielleicht gerade dort ankommen im besten Fall, aber auch die Leute, die einfach seit ein paar Tagen in der Stadt sind, ja, und die elementaren Dinge geklärt haben und wo jetzt quasi der offene Bruch zutage tritt, ja, wo wir die abholen können und sie zu uns leiten können. Exakt das ist passiert. Wir sind seit 2 Tagen dort über die Screens präsent und wir haben eben noch mit Julia telefoniert, erleben, dass Menschen anrufen und sagen, ja, ich habe das gerade in Nürnberg am Hauptbahnhof gesehen und mir war klar, ich brauche Hilfe, aber das war der letzte Tropfen, der gefehlt hat, damit ich mich jetzt traue. Mhm. Und das ist wirklich toll. Also das war eine geniale Möglichkeit, wirklich die Menschen zu erreichen. Denn sonst ist es tatsächlich nicht leicht. Wir haben Flyer gedruckt und in den großen Unterkünften verteilt. Ja, zum Beispiel auch das. Also wir müssen wirklich alle Wege gehen, um die Menschen zu erreichen. Aber das ist jetzt ein wichtiger Schritt gewesen und davon erhoffen wir uns viel, auch langfristig.
Wie lange könnt ihr das als Startup schultern?
Gute Frage. Ich kann es dir nicht genau beantworten. Ehrlich gesagt, also wir planen in jedem Fall mit einem halben Jahr und dann müssen wir schauen. Es steht und fällt auch mit Julia, muss man sagen. Sie kämpft und es tut ihr augenscheinlich noch sehr gut, helfen zu können. Ja, das macht sie stark. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das ewig durchhält und jeden Tag die Geschichten zu hören, das belastet auch sehr. Und da müssen wir einfach vorsichtig sein und auch sie schützen. Aktuell könnten wir es ohne sie nicht machen. Das heißt, wir müssen auch Redundanzen aufbauen, um das leisten zu können. Am Ende ist es auch eine finanzielle Frage. Ja? Mhm. Das, was wir da tun, zahlen wir selber. Klar, wir haben vorher schon eine Plattform gehabt, ja, mit dem eigentlichen Dienst von Doktor, die wir jetzt erweitern konnten um russisch-ukrainischsprachige Angebote. Okay. Trotzdem bindet das ja Personal und auch Geld. Also ein halbes Jahr können wir in jedem Fall garantieren und dann müssen wir schauen, was wir daraus machen. Ja.
Du hast den Kontakt zu Streuer angesprochen. Gibt es sonst noch Unterstützung, die ihr gebrauchen könntet, was dieses Projekt angeht?
Also mediale Präsenz tut uns gut. Ja, Streuer hat das ja nicht nur über die Screens gemacht, sondern wir hatten mit T-Online, was ja auch ein Teil von Streuer ist, haben einen sehr, sehr schönen Artikel bekommen, der für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also mediale Präsenz tut uns wahnsinnig gut und das können wir sicherlich auch noch über eine längere Zeit gut gebrauchen. Auch gerade jetzt, wo wir Geschichten erzählen können, die da waren. Also jetzt nicht persönlich, aber jetzt können wir ja wirklich über Fälle berichten, die wir sinnvoll haben vermitteln können. Also wäre ein schöner Zeitpunkt, das sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite, ja, sollten sich Stiftungen oder Töpfe, Fördertöpfe ergeben, die uns die Welt leichter machen oder die Arbeit leichter machen, können wir da gerne drüber sprechen. Das ist nicht vorrangig mein Ziel, muss ich auch dazu sagen. Klar, aber sollten sich da sinnvolle Synergien ergeben, dann sehr, sehr gerne. Und ansonsten ist es tatsächlich eher die Präsenz, um die Menschen zu erreichen.
Und was, wenn man es dann trennen kann gerade, ist das Ziel für Doktor selbst? Was soll da passieren?
Also wir wissen ja, dass wir gut und gesund wachsen können. Ja, das ist total toll. Das gibt uns auch die Kraft, weiterzumachen. Ja? Und wir spüren ja an allen Ecken, dass das Thema psychische Gesundheit auf jeden Fall nicht kleiner wird. Ja? Als wir gestartet sind vor 14 Monaten, waren die Ausfallzeiten aufgrund psychischer Erkrankung noch nicht an Nummer 1. Jetzt sind sie da. Ja. Und das Thema wird nicht kleiner werden. Und wenn ich mit ein bisschen Eigenlob auch sprechen darf. Ich glaube, wir waren noch mit bei den Pionieren, dieses Thema in den Unternehmen zu verankern. Ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Unternehmen bald irgendein Angebot dazu anbieten muss. Jetzt haben die Unternehmen noch die Chance, sich damit zu differenzieren. Ja, aber genauso wie es die Sportangebote, die Fitnessangebote geworden sind, ja, wo es auch mal einen großen Peak gab und es ist zurechtgestutzt worden, aber jeder macht irgendwo ein Basisangebot, weil es mit dazugehört. Genauso wird es bei der psychischen Gesundheit auch sein. Jetzt darf ich ein bisschen aufrufen, liebe Unternehmen, nutzt das jetzt, euch noch damit zu differenzieren, bevor es jeder hat. Ja, aber und
dann ruhig bei euch anrufen.
Und dann sofort bei uns anrufen, tatsächlich. Aber es wird dazu kommen, dass das zum festen Bestandteil gehört, da sind wir uns sicher.
Alles klar. Benjamin, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei Wirtschaft Köln Unplugged und für die Einblicke.
Es hat viel Spaß gemacht. Danke, dass wir hier Zeit und Raum bekommen haben.
Wirtschaft Köln am Platz.
Wir hoffen natürlich, dass Sie gesund durch diese Wochen kommen und dass Sie ein paar interessante Impulse aus diesem Gespräch mitnehmen konnten. Feedback und Kritik natürlich immer gerne per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche geht es wieder um das Thema Gesundheit. Mein Kollege Stefan Merks hat Katharina Hammer zu Gast. Die langjährige Geschäftsführerin der Kölnmesse hat nun das Startup My Homies gegründet. Das erleichtert es Beschäftigten, sich die passenden, schönen und natürlich ergonomischen Möbel für ihr Homeoffice auszusuchen. Über ihren Weg spricht sie kommende Woche bei Wirtschaft Köln unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.